Die Situation ist klassisch. Zwei Menschen schließen den Bund fürs Leben. Die Tür hinten öffnet sich und sie schreiten aufgeregt und langsamen und gemessenen Schrittes vor den Traualtar. Und während der Hochzeitsmarsch gewaltig durch die Hallen dröhnt, läuft allen Beteiligten ein festlicher Schauer über den Rücken. Bei der Schwiegermutter der Braut hat der Schauer damit zu tun, dass sie ganz aufgeregt ist, dass ein so schönes Mädchen an der Seite ihres Filius da eben hineinschreitet, während die Schwiegermutter des Bräutigams den Gedanken nicht so ganz verdrängen kann, ob ihre Tochter sich wirklich den Richtigen ausgesucht hat. Dann gibt's aber noch ein paar sehr hübsch gekleidete kleine Menschen, die streuen einen Rosenblütenteppich und man sieht ihnen an, dass sie ausgerechnet heute das dürfen, was sonst immer verboten ist, will nicht so richtig in ihren Kopf. Auf jeden Fall, der Hochzeitsmarsch dröhnt, die Situation ist zum Bersten feierlich, die Leute sind alle ganz ergriffen und der Pastor liest, so würdig und festlich er es mit seiner Stimme nur eben kann, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Und wenn ich mit Menschen oder Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, und das geht weiter und weiter und weiter, und er schließt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist das Größte unter ihnen. Und wer kann da nicht zustimmen angesichts dieses scheinbar vollkommenen Glücks in Gestalt von zwei Menschen, die den Bund fürs Leben schließen? Schnitt. Wenn wir diesen Text verstehen wollen, so wie ihn Paulus gemeint hat, dann vor dem Hintergrund der Situation, in den er hineingeschrieben worden ist. Und dann müssen wir, ich sage mal, alle triefende Emotionalität mal vergessen. Denn dieser Text ist ursprünglich nicht an zwei Leute gerichtet, so gut es ist, dass man ihn auch in dieser Situation liest, die sich aufgeregt und ergriffen das Ja-Wort fürs Leben sagen, sondern er geht an eine Gemeinde, in der es erhebliche Probleme im Miteinander gab. Paulus muss viel Mühe darauf verwenden, die unterschiedlichen Parteien, die verschiedenen Typen zueinander zu bringen und mitten hinein in die Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit dieser Leute, mitten zwischen die so andersartigen Typen, mitten hinein in ihre unterschiedlichen religiösen Prägungen und ihre unterschiedliche Bildung und auch was materielle Besitztümer angeht, lässt der Brief erkennen, war es sehr unterschiedlich in der Gemeinde, mitten hinein in diese spannungsgeladene zwischenmenschliche Situation geht dieser Text. Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt. Aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen. Das Beten in anderen Sprachen wird aufhören. Die Erkenntnis der Absichten Gottes mit uns wird nicht mehr nötig sein. Nur eins wird bleiben, die Liebe. Und Vers 13, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Wie war Korinth? Wir wissen, Korinth war eine bunte, eine weltoffene Hafenstadt, sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliches Publikum. Und von der Gemeinde in Korinth wissen wir auch eine ganze Menge, denn Paulus hat zwei lange Briefe an sie geschrieben und hat dort sehr ausführlich über die inneren Zustände der Gemeinde sozusagen Auskunft gegeben. Und wir wissen, dass dieses bunte und verschiedenartige Miteinander eben auch in der Gemeinde sich wiederfand. Und da gab es jede Menge Stress an verschiedenen Stellen. Und ich mache jetzt mal mit euch sozusagen einen Husarenritt durch den ersten Korintherbrief. Da können wir keine Texte lesen, das würde alles viel zu lang jetzt werden. Aber ihr müsst mir schlicht und ergreifend glauben, dass das so in etwa da steht, was ich sage. Also, Kapitel 1. Da redet Paulus von Spaltungen in der Gemeinde in Korinth. Kaum hat er ein paar freundliche Worte am Anfang gesagt, da sagt er, ich habe gehört, dass es Spaltungen unter euch gibt. Und da gibt es Leute, die halten es mit Apollos, da gibt es Leute, die halten es mit Kephas, das ist dann der Petrus, da gibt es Leute, die halten es mit Paulus und dann gibt es sogar Leute, die halten es mit Christus. Also das waren vielleicht die wie auch immer, es richtig verstanden oder nicht richtig verstanden haben, keine Ahnung. Und Paulus sagt, diese Fraktionen gibt es in der Gemeinde und das kann ja wohl nicht sein, dass eine Gemeinde, die in Einheit leben sollte, sozusagen in Fraktionsbildung dasteht. Und dann gab es außerdem auch noch Stress mit der Taufe. Am Ende von Kapitel 1 kann man das nachlesen. Da ist Paulus, er sagt, ich bin froh, dass ich keinen von euch getauft habe bei dem ganzen Ärger, den ihr da macht. Dann fällt ihm so beim Schreiben bzw. Diktieren ein, dass er ja doch irgendjemanden getauft hat. Also es war jedenfalls, kaum hat er begonnen, den Brief zu schreiben, ist er mitten in dem Stress, den es in der Gemeinde gab. Kapitel 2 ist dann so halbwegs normal, gehen wir zu Kapitel 3. Da sagt Paulus, ihr seid noch fleischlich, so überlässt Martin Luther das. Und dieses Wort ist sozusagen ein Spezialausdruck dafür, ihr seid geistlich nicht vorangekommen. Ihr steht immer noch in den Kinderschuhen. Da sind nicht nur ihr habt die geistlichen Prinzipien eines Lebens als Christ noch nicht verstanden, sondern ihr lebt noch so, wie ihr früher gelebt habt. Und außerdem setzt ihr auf Menschen und nicht auf Christus. Und dann sagt er ja, im Geistlichen ist es so, Apollos hat gepflanzt, ich habe begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Er sagt also, jeder hat seine Aufgabe im Reich Gottes, aber dass wir uns gegenseitig auskontern und meinen, der eine sei wichtiger als der andere, das ist sozusagen geistlicher Kindergarten, geistliche Kinderstube. Kapitel 4. Einige haben sich von euch aufgebläht. Kapitel 4, 18. Also die nahmen sich wichtiger, als sie wirklich sind. Das hat in Korinth damit zu tun gehabt, dass sie die Erkenntnis glaubten zu haben. Im Griechischen steht da ein Wort Gnosis und davon gibt es das Fremdwort, die Gnostiker. Einige haben sich aufgebläht. Die meinten, die hätten, deutsches Sprichwort, die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie seien schlauer als andere anderen. Und das kann doch wohl nicht sein, dass ihr glaubt, wichtiger zu sein als die anderen. Und dann kommt Vers 21, ein Vers, den man im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr lesen darf. Da sagt nämlich Paulus, soll ich etwa mit dem Stock zu euch kommen? Also ne, das weiß man ja, was das in Deutschland auslöst. Falls Eltern auf die Idee kommen, das zur Erziehung einzusetzen, dann wird's ganz bösartig. Aber damals konnte man das noch sagen. Soll ich etwa mit dem Stock zu euch kommen? Kapitel 5. Es geht in die ethischen Fragestellungen und da gibt's Leute, die liegen voll daneben. Also einer hat Sex mit der Frau seines Vaters, steht in der Bibel. Wahrscheinlich ist das seine Stiefmutter. Könnte theoretisch auch seine Mutter sein, aber weil das so eigenartig formuliert ist mit der Frau seines Vaters, kann man vielleicht davon ausgehen, dass das seine Stiefmutter war. So was wäre heute, wenn einer hier von uns Sex mit seiner Stiefmutter hätte. Also wäre Alarm angesagt. Wenn wir sagen, du hast doch gar nichts verstanden von dem, was geistlich richtig ist. Das kann doch wohl nicht sein. Aber in Korinth glaubten einige, dass das möglich war. Und das war offensichtlich irgendwie nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern der hielt das für richtig so. Und Paulus diskutiert mit der Gemeinde und sagt, da müsst ihr mit der Faust auf den Tisch hauen. So geht das ja wohl nicht, sage ich mal mit meinen Worten. Kapitel 6 geht's munter weiter. Die Gemeinde hat rechtliche oder Streitigkeiten unter Mitgliedern der Gemeinde. Und die kommen auf die Idee und sagen, wir bringen unsere Streitigkeiten vor die weltlichen Gerichte. Und Paulus sagt, wie kann das sein, dass ihr, die ihr geistlich seid, sozusagen eure Streitigkeiten meint, vor den weltlichen Gerichten lösen zu müssen? Und er gibt dann zwei Tipps, die ich hochinteressant finde. Von daher lese ich sie mal vor. Er sagt, nehmt solche, ihr wisst aber über diese Dinge, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten und setzt sie zu Richtern. Interessant, wir würden immer sagen, wo sind die Russen unter uns, wo sind die, die es wissen? Paulus sagt es irgendwie anders. Und dann sagt er, zweiter Tipp, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ob das für immer und alle Zeiten gilt, sich Unrecht tun zu lassen, das hat er auch nicht immer gemacht. Er hat sein Recht als römischer Bürger eingeklagt. Aber er sagt zu den Korinthern, wir wissen ja letztlich nicht, worum es genau geht. Das, was ihr da tut, es geht einfach nicht, dass ihr sozusagen eure Auseinandersetzung vor die weltlichen Gerichte bringt. Kapitel 7, ein Kapitel, wo es um Ehe, um Ehescheidung, um Ehelosigkeit und auch um die Beschneidung als ein Konfliktpunkt geht. Und es geht um ganz viel Beziehungsfragen in diesem Kapitel. Und es wird deutlich, dass auch da in der Gemeinde sehr unterschiedliche Auffassungen, sehr unterschiedliche Lebenspraktiken herrschten, die nicht alle den ethischen Maßstäben des Neuen Testamentes, des Evangeliums in Übereinstimmung ist. Kapitel 8, eine Frage, die sich für uns vielleicht in dieser Form heute so nicht stellt, die Frage des Essens von Götzenopferfleisch. Also man muss sich vorstellen, irgendwelche Götzen auf irgendwelchen Altären oder Tempeln, und da wurde ein Tier geschlachtet und es wurde diesen Götzen geopfert. Und dann gab es unter den Christen unterschiedliche Auffassungen, ob man dieses Fleisch nun essen dürfe oder nicht. Weil es war ja klar, Götzen gibt es nicht. Götzen sind abartig sozusagen, denen zu huldigen, vielleicht irgendwelchen Steinstatuen oder was auch immer. Und Paulus nimmt diese Frage, die in der Gemeinde ebenfalls umstritten war, ob man das nun darf oder nicht darf, und sagt einen interessanten Vers, Vers 1, Erkenntnis, Gnosis, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Und damit will er sagen, es gibt wieder die, die es ganz genau wissen, aber die Liebe ist eigentlich das, die Beziehung richtig vorwärts bringt. Dann für Kapitel 9 steht er selber am Pranger und seine Rolle als Apostel in der Gemeinde. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, Paulus, der kann tolle Briefe schreiben, aber ich sag's mal so mit meinen Worten, wenn er um die Ecke kommt, dann ist er ein Mensch wie du und ich, dann ist er gar nichts Besonderes. Außerdem ist er oft krank gewesen und möglicherweise hat er ja so eine kleine Behinderung oder was auch immer gehabt, die ihn zumindest eingeschränkt hat in seinem Dienst, die er im zweiten Brief einmal ein Pfahl im Fleisch nennt. Und dann heißt es in Vers 3, denen, die mich verurteilen, antworte ich so. Also es gab Leute in der Gemeinde, die den Gründer der Gemeinde sozusagen anzählten und sagen, der taugt nichts, der hat falsche Auffassungen und so weiter. Denen, die mich verurteilten, antworte ich so. So, man höre und staune, Kapitel 10 geht ohne große Konflikte ab, aber Kapitel 11, Mann und Frau im Gottesdienst. Überhaupt Mann und Frau, aber dann auch die spezielle Rolle im Gottesdienst. Und auch da war Korinth sofort, man fand sozusagen jedes Fettnäpfchen, das irgendwie bereit stand, da trat die Gemeinde rein. Und es gab Auseinandersetzungen um die Frage, wie Mann und Frau sich im Gottesdienst verhalten sollen. Und dann, Stichwort Abendmahl, wird sehr ausführlich das Thema angesprochen, dass im Abendmahl sozusagen die Spaltung zwischen Arm und Reich in der Gemeinde tragend wurde. Das Abendmahl war offensichtlich so eine Art Liebesmahl, wie man das früher nannte, also eine richtige größere Mahlzeit, hat auch damit zu tun, dass es ja eigentlich ein Passamahl war, als Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hatte. Und offensichtlich waren da Leute, die schlugen sich den Bauch voll und gingen trunken, wie Luther das so schön sagt, irgendwann nach Hause, und die anderen hatten nichts. Und das sollte Abendmahl sein. Die einen schlagen sich den Bauch voll und die anderen haben nichts zu essen, weil sie viel zu arm sind, sich wenigstens ein bisschen mitzubringen. Und Paulus sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass solche fehlende Rücksichtnahme in Fragen der Lebensführung beim Abendmahl sozusagen die Gemeinde erneut spaltet. Geht doch nicht. Nächster Konflikt, die Gaben des Geistes. Kapitel 12, langes Kapitel. Paulus sagt, ihr habt alle unterschiedliche Begaben bekommen. Aber um deutlich zu machen, dass der eine nicht wichtiger als der andere ist, führt er das Bild vom Körper ein und sagt, bei deinem Körper ist es doch so, jedes Körperglied ist wichtig. Und wenn du an irgendeiner Stelle ein Problem hast mit einem Körperglied und sei es mit dem kleinen Finger und du da Schmerzen hast, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und er sagt, so ist es mit den geistlichen Gaben. Gott gibt unterschiedliche Gaben, aber sie sollen alle zusammenwirken, wie in deinem Organismus, wie bei deinem Körper. Aber es gab eben auch in Korinth viele Probleme beim Ausüben der Gaben. Ganz konkret wird das in Kapitel 14 im Gottesdienst. Ein langes Kapitel, wo Paulus, weil er eben so viele Probleme in der Gemeinde hatte, erklärt, wie denn bitte schön im Gottesdienst die Gaben des Geistes zum Einsatz kommen sollen und wie nicht. Da geht es um das Sprachengebet, da geht es um prophetische Rede. Und Paulus hat ein langes Kapitel, in dem er klar macht, wie das alles zu sein hat. Und der Anlass war halt, es gab Probleme wie üblich in Korinth. Kapitel 15, ein riesiges, faszinierendes Kapitel, das längste des ganzen Briefes. Da geht es um die Frage der Auferstehung. Und man höre und staune, Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, Vers 12, einige sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Also muss man sich mal vorstellen. Die Leute waren in der Gemeinde unterwegs und sie gehörten zu dieser frisch gegründeten Gemeinde. Und sie sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und dann beginnt Paulus sehr lange und sehr ausführlich zu argumentieren und sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann. Und dann argumentiert er und sagt, dann wären wir die bedauernswertesten unter allen Menschen, weil wir sozusagen, ich sag's mal ganz salopp, aufs falsche Pferd gesetzt hätten. Wir hätten sozusagen einem vertraut, der genauso vermodert ist wie alle anderen auch, die sterben. Aber dann sagt er, nun ist Christus auferstanden. Er ist der Erste der Auferstandenen. Und mit ihm werden alle die auferstehen, die sozusagen im Glauben an ihn von dieser Erde gehen. Und er entfaltet in einem langen Kapitel, dass die Auferstehung sozusagen Dreh- und Angelpunkt des Glaubens ist. Und dass es nicht angehen kann, dass in Korinth einfach Leute auftreten und sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und dazwischen, in dieses Konfliktherd der Gemeinde, ist 1. Korinther 13, das sogenannte Hohelied der Liebe, geschrieben. Also wenn wir dieses Kapitel verstehen wollen, dann müssen wir uns mal einen Moment lösen von diesem festlichen. Die Dame in Weiß mit ihrem Bräutigam schreitet in die Gemeinde rein und alle sind fasziniert von dieser wunderschönen Situation, sondern müssen eintauchen in eine Gemeinde, wo es richtig zur Sache ging und wo es durchaus eine Menge Probleme gab und das nicht alles so ganz einfach war. Korinth war also keine homogene Kuschelgemeinde, wo schon seit ewigen Zeiten immer dieselben Leute versammelt waren, sozusagen abgeschottet auf einer Insel der Seligen, sondern Korinth war eine Stadt mit einem quirligen Gemisch und mitten in diese Gesamtproblematik der Gemeinde hinein, in die Konflikte, in die Fraktionsbildung, in die ethischen Katastrophen, die in dieser Gemeinde da waren, in die Abendmahlsfeiern, die eher die Spaltung der Gemeinde zementierten als die Einheit der Gemeinde zementierten. Mitten in diese Konfliktsituation sagt er, selbst wenn ich alle Sprachen der Welt sprechen könnte, mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, dann wären meine Worte hohl und leer. Und wenn ich all meinen Besitz, da sagt er denen, die meinen, dass sie, wer weiß wie viel Spenden, den Armen geben könnte, Armen geben würde und für meinen Glauben das Leben opfern würde, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre das alles nichts. Und so geht es weiter. Die Liebe ist weder verletzt noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Warum ist dieses Thema so wichtig und warum sagt Paulus, dass von diesen drei Dingen Glaube, Hoffnung und Liebe, die Liebe aber das Größte ist? Das hat mit Jesus zu tun und mit dem entscheidenden Merkmal von Erkennbarkeit und Glaubwürdigkeit von Gemeinde Jesu in der damaligen und in der heutigen Zeit. Nach Johannes 13, da heißt es nämlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Nicht, dass ihr einen Gottesdienst besucht am Sonntagmorgen oder dass ihr, ich weiß nicht was, macht, sondern dass ihr Liebe untereinander habt. Was heißt das für heute, für Gemeinde Jesu Christi heute? Ich glaube, es ist nicht anzustreben, das wäre meine erste These, dass Gemeinde Jesu sozusagen sowas wie eine soziologische Einheit sein sollte, sondern die bunte Verschiedenartigkeit von der Gemeinde, die ist gewünscht und die ist gewollt und die ist geistlich wichtig. Es gibt ja Leute, die treten an und sagen, ich würde gerne eine neue Gemeinde bilden und will so in ein bestimmtes Milieu hinein und in diesem Milieu Gemeinde gründen. Ich sage mal im Grundsatz gar nichts dagegen, aber hier wird aus meiner Sicht ein wesentlicher Aspekt von Kirche Jesu Christi unterbewertet, nämlich dass die Unterschiedlichkeit, dass wir als Menschen zusammen sind, die zutiefst anders sind von ihrem normalen Leben her, eben zueinander gehören. Da sind die schon ewig frommen. Und da sind die, die erst gestern mit dem Glauben gestartet sind. Da sind die, die alles glauben, was in der Bibel steht. Und da sind die, die mit vielen noch Mühe haben und die erst lernen müssen. Da gibt es die gut situierten und die etablierten Leute auch in der Gesellschaft. Und da gibt es Leute, die irgendwie, ja, soziale Unterstützung brauchen, weil sie sonst nicht klarkommen würden. Da gibt es Akademiker, gut ausgebildete Leute, und da gibt es sehr schlichte Leute, was die Bildung angeht. Sie alle gehören zusammen. Da gibt es Deutsche seit Urzeiten und da gibt es Ausländer, Menschen vielleicht, die auch schon einen deutschen Pass haben oder auch noch nicht, die aber in einem anderen Kulturkreis groß geworden sind und zu dem sie bis heute mehr oder minder gehören. Sie alle sollen in einer Gemeinde leben und sie alle sollen in der Gemeinde Jesu Christi in Liebe miteinander unterwegs sein. Zweite These, Probleme in der Gemeinde Jesu, diese Verschiedenartigkeit zu einer geistlichen Einheit zu formen, die hat es schon im Urchristentum gegeben. Aber Paulus löst das Problem nicht durch, ich sage mal, Zielgruppengemeinden, also nur die oder nur die sollen Gemeinde bilden, sondern er löst das Problem, indem er sagt, dass wir in Liebe, in der Unterschiedlichkeit, in der wir sind, miteinander unterwegs sein sollen. Schon in neutestamentlicher Zeit waren in der Gemeinde Jesu Christi, das macht der Korintherbrief wie vielleicht kein anderer Brief im Neuen Testament deutlich, keine vollendeten Heiligen zusammen, sondern Leute mit Ecken und Kanten, mit Fehlern, mit Unzulänglichkeiten. Und das ist nicht das Problem, aber sie sollen lernen, geistlich voranzukommen. Und schließlich, das Bild vom Körper soll zum geistlichen Verstehen dieser Verschiedenartigkeit helfen. Gott schafft Menschen nicht nur unterschiedlich, er begabt sie auch unterschiedlich. Und die Verschiedenartigkeit von Menschen ist nicht Bedrohung, sondern soll in der Gemeinde Jesu als Reichtum entdeckt werden. Und selbst unter der Voraussetzung, dass, wie wir so sagen, Übertreibung veranschaulicht, schauen wir uns mal an, was Paulus sagt. Er sagt indirekt an die Redegewandten, und das sind dann auch so Typen wie ich vielleicht, die Prediger: Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Gar nicht schlecht, wenn man sich als Prediger das mal sagen lässt. Dann sagt er an die Propheten und die, die alle Erkenntnis, so wie er das formuliert, die Gnostiker, die glaubten, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die einen faszinierenden Glauben hatten, den sich manche von uns sicher nur wünschen würden, denen sagt er: Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden? Wüsste alle Geheimnisse Gottes, man höre und staune, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen, die Gedanken Gottes erkennen, und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Das muss man sich mal runtergehen lassen, so ein Satz. Und dann hat er auch noch einen Rat an die, die viel geben und die viel spenden und die sogar sich selbst geben würden. Und denen sagt er: Selbst wenn ich allen meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Vielleicht war die Einleitung mit Übertreibung veranschaulicht gar nicht nötig. Vielleicht meint er es ja ganz direkt so. Und dann hören wir noch einmal Vers 4 bis 7. Für unsere Beziehung als Christusgemeinde, als Menschen, die zu diesem einen Leib Jesu Christi an einem bestimmten Ort gehören. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid. Keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht. Weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Freunde, ich glaube, bei dem Thema Liebe und Vergebung untereinander, da gibt das Neue Testament kein Fingerbreit nach. Hier sind unglaublich herausfordernde Worte zu finden, die ja in ihrer Herausforderung eigentlich nicht mehr zu toppen sind. Aber die Logik der Bibel ist ganz einfach. Sie steht nämlich in 1. Johannes 4, Vers 19 bis 21. Lasst uns lieben, das ist die Aufforderung. Und jetzt kommt die Begründung, warum diese Aufforderung kommt. Denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also das Neue Testament und Jesus und Paulus und wie sie alle heißen, fordert nichts, wo sozusagen nicht die Voraussetzung dafür mitgegeben wird. Und die lautet, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich bin, du bist ein Geliebter Gottes, eine Geliebte Gottes. Nicht, weil du so fromm bist, nicht, weil du alles richtig gemacht hast, nicht, weil, ja, was weiß ich, du in einem vernünftigen Umfeld aufgewachsen bist, sondern du bist Geliebter und Geliebte Gottes, weil Gott dich gewollt hat, weil er dich vom ersten Tag gewollt hat. Und wenn du dein Leben möglicherweise zwischenzeitlich so an die Wand gefahren hast, dass du denkst, Gott liebt mich nicht, er liebt dich immer. Und das ist die Voraussetzung. Die biblische Logik ist, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, es kommt nicht erst das Gesetz, du musst, du musst, du musst, sondern zuerst kommt das Evangelium. Du bist zuerst geliebt. Er hat Ja zu dir gesagt. Wie ich das manchmal gesagt habe, es kommt nicht zuerst der Imperativ, du sollst, sondern es kommt zuerst der Indikativ, du bist. Es gibt an vielen Stellen im Neuen Testament, könnte man das nachlesen oder bebildern, darauf verzichte ich jetzt mal. In der Gemeinde Jesu ist eine entscheidende Voraussetzung gegeben, die Liebe eigentlich leicht machen müsste. Nämlich, ich lebe davon, dass Gott mich liebt. Dass er mich in Jesus so angenommen hat, wie ich bin. Dass er mir meine Vergangenheit und dir deine Vergangenheit nicht nachträgt, sondern ganz neu mit mir anfängt, obwohl ich keine Gegenleistung erbracht habe und erbringen kann und sie auch nicht zu erbringen brauche. Aber wenn dann der Indikativ, du bist eine Geliebte, du bist ein Geliebter Gottes, zur Genüge klar ist, wenn das zutiefst verinnerlicht ist, dass es nicht hier um Gesetz geht, um unerfüllbare Maßstäbe, sondern dass es sich um Evangelium, um frohe Botschaft handelt, dann folgt der Imperativ, aber auch in voller Schärfe und Herausforderung. Zum Beispiel in der Bergpredigt, ein Beispiel. Wenn ihr die liebt, sagt Jesus, die euch lieben, was werdet ihr dafür für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Dann kann man sagen, die zu lieben, die mich lieben, ist auch nicht immer ganz einfach. Aber Jesus sagt ganz cool, das tun auch die Zöllner, die Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Also zu den Leuten eures Lebensumfeldes, die genauso ticken wie ihr, die sozusagen im ähnlichen Kontext aufgewachsen sind, mit denen ihr ein Bierchen hebt und ich weiß nicht, was alles tut. Was tut ihr da Besonderes, wenn ihr mit denen freundlich seid? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Und dann entfaltet er sozusagen, was für seine Jünger gilt. Und da kommen unglaublich herausfordernde Aussagen, bis hin zur Feindesliebe ein paar Verse weiter. Also die Lebenswirklichkeit von Gemeinde Jesu ist letztlich mehr oder weniger Korinth. Die Unterschiedlichkeit von Menschen und die Schwierigkeiten, im Miteinander dann auszukommen. Und gleichzeitig ist da die Erkenntnis von Gott her, du bist ein Geliebter Gottes und darum sollst du in deinem Umfeld, da wo du lebst, lebensverändernd in der Praxis deines Lebens sein. Was bedeutet nun diese Liebe als zentrales Gebot für die in Korinth damals beieinander waren? Ich mache nicht den ganzen Durchgang nochmal, aber ein bisschen vielleicht für die Konfliktpunkte, die Paulus nennt, nochmal eine kleine Anwendungsüberlegung. Kapitel 1, er fiel mit der Tür ins Haus, sagt ein paar freundliche Worte und sagt dann, ich habe gehört, dass es Spaltungen unter euch gibt. Gibt's Leute, die zu Apollos, zu Paulus, zu Kephas, zu Christus sich halten. Bin froh, dass ich bei euch keinen getauft habe, weil er euch auch nur streitet um die Taufe. Was bedeutet die Liebe für so eine Gemeindesituation? Ich glaube, wenn man den weiteren Brief liest, dann stellt man fest, zunächst mal bedeutet es, dass Menschen nicht alle gleich sein müssen, sondern ruhig etwas unterschiedlich ticken können, solange sie Jesus im Blick haben. Und dass wir auch nicht bis hinterm Komma alle gleich denken müssen, sondern dass da, wo es uns um Jesus geht, gewisse Unterschiede möglich sind. Und vielleicht auch bestimmte Favoriten in der Gemeinde da sind. Aber es geht immer darum, einander wertzuschätzen, zu achten und zu sehen, dass Gott alle liebt und dass er mit allen sozusagen Absichten der Liebe und des Friedens hat. Und ich will als Teil einer Gemeinde sozusagen nicht zur Spaltung, zur Trennung, zu Fraktionen beitragen, sondern will zur Einheit beitragen, will in Liebe unterwegs sein und sehen, selbst wenn wir ein bisschen unterschiedlich sind, und das sind wir alle, auch mit unseren geistlichen Prägungen, woher wir kommen. Also man müsste ja nur über das Thema Taufe reden und sagen, was haben wir da gelernt? Dann stellen wir fest, wir haben da sehr unterschiedliche Dinge gelernt, je nachdem, woher wir kommen. Das heißt nicht, dass alles egal ist, dass Lehre egal ist, ganz und gar nicht. Aber es heißt, es geht um Jesus in allererster Linie. In allererster Linie, es geht um Jesus und um Einheit im Geist. Das bedeutet, die Liebe, wenn es ethisch drunter und drüber geht. Einer hat Sex mit der Frau seines Vaters. Ich würde sagen, zur Liebe Gottes zu den Menschen gehört, dass er den Menschen geschaffen hat. Und dass er ihn auch mit seinem sexuellen Trieb geschaffen hat. Dass er gewollt hat, dass Mann und Frau eins werden, auch körperlich eins werden. Und dass diese körperliche Einheit von Mann und Frau sozusagen körperlich der tiefste Ausdruck von Einheit ist, die gelebt werden kann zwischen zwei Menschen. Und in diesem Sinne ist sexuelles Miteinander so etwas wie eine heilige Handlung, die man nicht einfach verschenkt auf der Straße, die man nicht einfach im Fernsehen, in Pornografie oder sonst wo sozusagen für jeden Preis gibt, sondern Liebe zwischen Mann und Frau ist etwas Heiliges. Und Sexualität, Sex ist auch etwas Heiliges. Und das nicht einfach so zu tun, als wenn ich meinen Trieben und dem, was ich möchte, einfach nachgebe, sondern lerne sozusagen dieses, was Gott als Gutes in seine Schöpfung hineingelegt hat, zu leben. Nun weiß ich natürlich, das lohnt sich jetzt eine halbe Stunde darüber zu reden und ihr werdet vielleicht sagen, jetzt hat aber nicht jede Lebenssituation ergreifen können. Nee, das geht in diesem Kontext nicht. Aber das liebe Leben in einer Gemeinde auch damit zu tun hat, dass wir in den sehr praktischen Konsequenzen unseres Alltags, und das war hier in Bezug auf Sexualität ein Problem, das gehört aus meiner Sicht selbstverständlich dazu. Mann und Frau im Gottesdienst und Abendmahl im Kapitel 11, Spaltung der Gemeinde in Arm und Reich. Na klar, wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Und das ist auch jetzt in dem Sinne nicht das Problem. Aber wie wir miteinander umgehen und wie wir einander wertschätzen und wie wir Unterschiedlichkeit auch an dieser Stelle sozusagen nicht zu etwas Trennendem, sondern zu etwas Bereicherndem werden lassen, ist, glaube ich, was ganz, ganz Wesentliches. Die Gemeinde sollte Abendmahl feiern und es sollte nicht deutlich werden, dass sehr unterschiedliche Hintergründe bei diesen Leuten da sind in Bezug auf ihre materiellen Verhältnisse, sondern es sollte geteilt werden. Es sollte klar sein, sozusagen, wenn wir zu Christus kommen, dann geht es nicht um Trennung und Spaltung und Unterschiedlichkeiten, sondern wir sind eins in ihm. Also die Unterschiede sind nicht das Problem. Die Frage ist, gehen wir trotzdem in Liebe miteinander um und teilen wir da, was nötig ist. Gaben des Geistes müsste ich eigentlich jetzt Kapitel 12 und 14 zusammennehmen. Im Gottesdienst, einer war geistbegabt und glaubte, wichtiger und besser zu sein als der andere. Und Paulus sagt, nein, du bist vom Heiligen Geist beschenkt, aber versteh dich als ein Teil eines Körpers, eines geistlichen Organismus. Versteh dich als einer, der den anderen dient und du lässt dir durch andere dienen. Du bist nicht wichtiger, auch wenn du der Prediger bist, auch wenn du der Sprachenredner bist, auch wenn du der Prophet bist. Du bist nicht wichtiger als andere, die andere Gaben haben, sondern du sollst deine Gabe mit deinem Auftrag sozusagen ausführen und eine Dienstgesinnung dabei behalten. Das heißt, ich will Gott und Menschen dienen. Zurück zum Eingangsbild, das ihr euch vorstellen könnt vielleicht. Ein Brautpaar schreitet durch den Gang und ich finde es zutiefst schön und richtig und ich will überhaupt nichts dagegen sagen, dass dieser Text 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, in diesem Kontext gelesen wird. Und wer eine Weile verheiratet ist, so wie ich das ja auch bin, in diesem Jahr 42 Jahre, das ist ja schon mal ein bisschen was, dann weiß man, dass man sich diesen Text auch mal ganz gut in die Ehe hinein sagen lassen sollte. Aber dieser Text hat eigentlich mit Ehe nichts zu tun, in seinem ursprünglichen Aussagekraft, sondern mit einer Gemeinde, in der es drunter und drüber ging. Und Paulus sagt nicht, Freunde, hört auf, hat sowieso keinen Zweck, sondern er sagt, lasst euch herausfordern von der Liebe Gottes. Ihr seid Geliebte Gottes und darum sollt ihr lernen, in aller Unterschiedlichkeit, mit der ihr unterwegs seid, einander zu lieben. Und er schließt im 1. Korinther 16, im letzten Kapitel, diesen Brief fast als einen der letzten Sätze, Vers 14, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir uns in der Abendmahlsfeier heute haben daran erinnern lassen, dass das, was du für uns getan hast, aus Liebe geschehen ist. Du hast dein Leben gelassen, damit wir Leben haben. Du hast deinen Körper zerbrechen lassen, damit wir heil werden. Du hast uns zuerst geliebt. Und das müssen wir uns zutiefst sagen lassen. Und das soll in unser Herz sacken und in unserem Bewusstsein sacken. Du hast uns zuerst geliebt. Es ging nicht darum, dass wir Vorleistungen erbringen mussten oder. Sondern deine Liebe ist voraussetzungslos und sie ist da. Aber die Herausforderung ist auch da. Darum lasst uns einander lieben. Ich danke dir für dein knochenehrliches Wort, für diesen ersten Korintherbrief, der deutlich macht, dass nicht alles heile Welt war in neutestamentlicher Zeit, sondern es ganz schön drunter und drüber ging bei so unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde. Und das ist über die Jahrhunderte vielleicht nicht viel anders geworden. Aber wir wollen uns herausfordern lassen, weil wir Geliebte Gottes sind, lernen, einander zu lieben. Und in diesem Sinne bitten wir deinen Segen und deine Weisheit und Kraft für uns und dass du uns vielleicht besonders an die Punkte und die Lebenssituationen und die Lebensbereiche und die Menschen erinnerst, wo vielleicht diese Lernaufgabe für uns gerade am größten ist. Lass es konkret werden und erinnere du uns durch deinen Heiligen Geist daran zu lieben. Amen.